Hi Maria.
Hallo Maria. Ich weiß, Ihr Terminkalender ist sehr, sehr voll. Sie sind gerade aus Europa zurückgekehrt. Die nächsten Reisen stehen schon an. Finden Sie überhaupt noch die Zeit, als Journalistin und Medienunternehmerin zu arbeiten, so wie in der Zeit, bevor Sie den Nobelpreis bekommen haben? Und wenn ja, womit beschäftigen Sie sich gerade?
Das ist und bleibt ja mein Hauptjob. Ich bin Journalistin. Ich leite Rappler.com. Wir sind gerade dabei, eine neue digitale Plattform aufzubauen. Als wir vor 10 Jahren mit Rappler anfingen, bestand der Kern unserer Geschäftsidee darin, Aktionsgemeinschaften im Netz aufzubauen und diese mit journalistischen Inhalten zu versorgen. Und dafür brauchen wir ein technisches Gerüst. In erster Linie haben wir vor dem Nobelpreis versucht, herauszufinden, wie wir diese Technologie nutzen können, um unseren Journalismus zu verbessern. Und damit machen wir nun weiter. Aber ja, wenn man ein Start-up aufbaut, hat man nie genug Zeit. Vor dem Nobelpreis hatte ich schon das Gefühl, jeden Tag 2 Ozeane durchschwimmen zu müssen. Nach dem Nobelpreis fühlt es sich jeden Tag an wie 4. Es gibt einfach immer so viel zu tun.
So let's speak about the current working situation.
Lassen Sie uns über Ihre aktuelle Arbeitssituation sprechen. Der Rechtspopulist Duterte ist seit vergangenem Jahr nicht mehr an der Macht. Das ist der Mann, gegen den Sie und Ihre KollegInnen es aufgenommen haben, mit kritischer und mutiger Berichterstattung über seinen brutalen Anti-Drogen-Krieg und seine Fake-News-Kampagnen. Sein Nachfolger ist seit vergangenem Jahr Ferdinand Marcos Jr., der Sohn des ehemaligen philippinischen Diktators Marcos. Wie sicher fühlen Sie sich heute bei Ihrer Arbeit und vor welchen Herausforderungen stehen Sie und Ihr Team unter diesem neuen Präsidenten?
The bar of governance was set so low in the last 6 years before our elections that
die Messlatte der Regierungsführung lag in den vergangenen 6 Jahren unter Präsident Duterte so tief, dass alles, was danach kam, nur besser werden konnte. Sogar ein Präsident, der Sohn und Namensvetter des Mannes ist, der vor 37 Jahren durch einen Volksaufstand gestürzt wurde und ins Exil geflohen ist. Ein Kleptokrat, der dem Land 10 Milliarden US-Dollar gestohlen hat. Und trotzdem wurde sein Sohn mit überwältigender Mehrheit zum Präsidenten gewählt. Was mich angeht, wurden im Januar 4 unrechtmäßige Anklagen wegen krimineller Steuerhinterziehung gegen mich fallen gelassen. Das wären 34 Jahre Gefängnis gewesen, die mir nun nicht mehr drohen. Hat aber 4 Jahre und 2 Monate gebraucht, um das zu erreichen. Der neue Präsident Marcos hat sich zum Ziel gesetzt, die philippinische Wirtschaft zu stärken. Er ist in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit bereits mehr gereist als alle seine Vorgänger. Er war in Brüssel, um wichtige Abkommen mit der EU zu vereinbaren, und er war bei den Vereinten Nationen. Wissen Sie, ich bin ein optimistischer Mensch. Bei Veränderungen gehe ich immer erstmal von einer Verbesserung aus. Und so hoffe ich, dass Präsident Marcos mit seinem Vorhaben Erfolg hat.
That President Marcos succeeds at what he's doing.
Sie hatten bei Gründung der Nachrichtenseite Rappler.com bereits eine beeindruckende Karriere hinter sich als CNN-Büroleiterin und Reporterin für Südostasien. Sie haben unter anderem über islamistische Terrorgruppen recherchiert und aus Krisengebieten berichtet. Woher nehmen Sie den Mut dafür und vor allem auch das Durchhaltevermögen, sich gegen Menschen zu stellen, die auch vor Mord nicht zurückschrecken?
Das ist eben mein Job. Ich denke, eine Demokratie ist nur so gut wie ihre Journalisten, die die härtesten Fragen an die Machthabenden stellen. Vor dem Zeitalter der sozialen Medien haben wir unsere Kraft aus den Menschen gezogen. Wir waren das Bindeglied zwischen ihnen und den Regierenden. Man stand sich nicht so aggressiv gegenüber wie heute. Die Machtverteilung war ausgeglichener. Ich bin im goldenen Zeitalter des Journalismus aufgewachsen, in dem es so etwas wie gegenseitigen Respekt gab. Und wenn Sie einen Beamten beim Lügen erwischt haben, hat er zugegeben, dass er gelogen hat. Wenn du im heutigen Zeitalter der sozialen Medien jemanden beim Lügen erwischst, egal ob es sich um einen Social-Media-Chef handelt oder ein Staatsoberhaupt wie Ex-Präsident Duterte, dann wird er die Lügen einfach wiederholen. Eine millionenfach erzählte Lüge wird zur Tatsache. Und wenn man nicht mehr zwischen Fakten und Fiktion unterscheiden kann, wird der Aufstieg illiberaler Führer, das Erstarken von Autokratien, immer wahrscheinlicher. Es ist also kein Zufall, dass heute mindestens 60% der Welt unter autokratischer Herrschaft ist. Wir beobachten gerade einen Rückgang der Demokratie.
Mit Rappler waren Sie vor über 10 Jahren unter den Ersten, die versucht haben, die sozialen Medien für ihre journalistischen Inhalte zu nutzen und ihre User teilhaben zu lassen an demokratiestiftenden Prozessen. Wann und wie haben Sie gemerkt, dass es auch eine dunkle Seite der Macht gibt?
Sehr spät. Es war 2016, als wir gerade live über die Präsidentenwahl berichtet haben und eine meiner Lieblingsanalystinnen mich fragte, glaubst du, dass ein Diktator an die Macht kommen könnte? Und ich antwortete damals noch, nein, wir haben doch die sozialen Medien. Wie dumm mir das aus heutiger Sicht erscheint. Ich hätte mir damals nicht vorstellen können, wie sich Desinformationskampagnen und Infokriege entwickeln würden in den sozialen Medien. Aber dann haben wir genau das beobachtet. Die sozialen Medien sind so gestaltet, dass sich Lügen viel schneller und weiter verbreiten als Fakten, besonders wenn sie mit Wut und Hass versetzt sind. Laut einer MIT-Studie von 2018 mindestens 6-mal schneller und weiter. Und dadurch verschiebt sich unsere gemeinsame Grundlage. Seit 2016 wiederhole ich immer und immer wieder, wenn du keine Fakten hast, hast du keine Wahrheit. Wenn du keine Wahrheit hast, hast du kein Vertrauen. Dann gibt es keine gemeinsame Realität und dann können wir nicht die existenziellen Probleme wie den Klimawandel lösen und keine Demokratie aufrechterhalten.
In Ihrem Buch beschreiben Sie, wie Facebook und Co. von Fake News profitieren, wie Ihr Geschäftsmodell aussieht. Sehen Sie da gerade überhaupt einen Ausweg? Und wenn ja, wer müsste dafür verantwortlich gemacht werden?
Should we count accountable?
It's definitely the technology platforms after they took over the gatekeeping role from news organizations, right?
Es sind definitiv die digitalen Plattformen. Nachdem sie die Gatekeeping-Rolle der Nachrichtenorganisationen gekapert hatten, aber nicht die Verantwortung für den Schutz der Öffentlichkeit übernommen haben. Sie merkten, dass sie mehr Geld verdienen, wenn sie Lügen schneller verbreiten, weil die Leute so länger auf den Plattformen verweilen. Die Harvard-Professorin Shoshana Zuboff hat 2019 den Begriff Überwachungskapitalismus geprägt und der ist gefährlich. Im Wesentlichen ermöglicht die Technologie den Unternehmen, jeden Nutzer zu klonen und seine privaten Gedanken, seine Beziehungen, Ängste und Ziele auszunutzen. Das nennt sich Microtargeting. In deinen schwächsten und verletzlichsten Momenten manipulieren sie dich. Wie Pavlovsche Hunde verhalten wir uns. Wir haben das auch 2014 beobachtet, als der russische Informationskrieg begann. Das alles muss aufhören. Nur wie lösen wir das Problem? Langfristig mit Bildung natürlich. Mittelfristig müssen Gesetze geschaffen werden, wie bei Bauvorschriften für ein Gebäude. Es müssen Regeln eingeführt werden, damit diese Art der Straflosigkeit aufhört. Bürger müssen sich wie Bürger verhalten und aufhören, reine User zu sein. Meine kurzfristige Lösung geht aber direkt zurück in die USA. Denn das, was diese katastrophalen Umstände unseres zerstörten Informationsökosystems überhaupt erst geschaffen hat, ist der sogenannte Abschnitt 230 des Communication Decency Acts. Dieses Gesetz schützt Online-Plattformen im Allgemeinen davor, wegen schädlicher Inhalte verklagt zu werden, die Nutzer auf ihren Seiten veröffentlichen. Solange dieses Gesetz besteht, werden die Technologieunternehmen weiterhin so straffrei handeln können, wie Putin beim Einmarsch in die Ukraine ungestraft gehandelt hat.
Putin is behaving with impunity by invading Ukraine.
Sie werden seit Jahren nicht müde, bei Ihren Vorträgen auf der ganzen Welt immer wieder zu betonen, dass das, was in den Philippinen passiert ist, also der Aufstieg Dutertes und seine Entourage, eine Warnung sein sollte für alle anderen Demokratien. Haben Sie das Gefühl, diese Warnung wird ernst genug genommen?
I think we all know now there is a backlash against the tech companies, but not enough is being done because
Wir sehen zwar schon, dass es eine Gegenbewegung zu den Technologieunternehmen gibt, aber es wird längst noch nicht genug getan. Der ehemalige russische KGB-Chef Juri Andropow soll die Wirkung von Desinformation mal folgendermaßen beschrieben haben. Desinformation ist wie Kokain. Du nimmst es ein- oder zweimal und alles ist okay. Aber wenn du es die ganze Zeit nimmst, wird es dich verändern. Du wirst eine andere Person. Wir werden seit Jahren auf den Plattformen mit Desinformation und Fake News konfrontiert. Es ist also, als würden wir seit 2014 Kokain nehmen. Dieses Informationsökosystem hat uns alle geschwächt, hat das Vertrauen in unsere Gesellschaften zerstört. Überall da, wo die Social-Media-Plattformen tätig sind. Und wir sprechen hier von der größten Ansammlung von Menschen an einem Ort. Wir können das Problem also nicht lösen und die Demokratie nicht stärken, solange der Patient noch Drogen bekommt. Der einzige Weg, einen Rehabilitationsprozess zu beginnen, besteht darin, Gesetze zu erlassen und die Technologieunternehmen zur Rechenschaft zu ziehen.
Was sagen Sie jungen KollegInnen, die angesichts dieser Entwicklung bei Ihnen Rat suchen?
I think if you're a young journalist today, it's a very different time from when I entered in the 80s.
Junge JournalistInnen arbeiten heute unter ganz anderen Bedingungen als ich damals. Als ich in den 80er Jahren in den USA anfing, als Journalistin zu arbeiten, war das ein vertrauenswürdiger Beruf. Jetzt werden wir angegriffen, weil die Demokratie angegriffen wird. Gleichzeitig ist es aber auch eine Zeit der schöpferischen Zerstörung. Die Welt, wie wir sie kannten, wurde zerstört. Und diejenigen, die neu in die Branche kommen, müssen die Welt mit neuen Augen betrachten. Sie müssen dabei aber die Mission des Journalismus verstehen. Der Inhalt ist noch wichtiger geworden. Die Integrität der Fakten muss gewahrt werden. Denn wenn sie die nicht haben, wird es auch keine integeren Wahlen geben. Wir haben noch ein paar Jahre. Ich gehe davon aus, dass das Jahr 2024 ein Wendepunkt für die Demokratie weltweit werden wird. Es könnten bis dahin mehr illiberale Führer demokratisch gewählt werden. Und damit verschiebt sich geopolitisch die Macht weg von der Demokratie hin zu autoritären Herrschaften oder sogar hin zu Gott bewahre Faschismus. Bis 2024 werden weltweit 90 Wahlen stattfinden, darunter Wahlen in Indonesien mit der weltweit größten muslimischen Bevölkerung, Indien, der weltweit größten Demokratie mit einer jetzt schon rechtskonservativen, nationalistischen Regierung. Und dann stehen auch in der USA wieder Wahlen an. Group contesting, and then of course the United States kicking in.
Wie hoffnungsvoll schauen Sie in diese Zukunft?
Yes, absolutely.
Es gibt immer Hoffnung. Die EU hat gerade den Europäischen Aktionsplan für Demokratie ins Leben gerufen. Damit kommen nun auch die Gesetze über die digitalen Dienste und Märkte ins Spiel, die Regeln für die Online-Plattformen vorgeben. Deutschland hat zuvor bereits vor allen anderen die Datenschutzgrundverordnung eingeführt. Das war ein Zeichen, das bis auf die Philippinen ausgestrahlt hat. Aber es war nicht genug, weil es zu sehr auf die Inhalte abzielte. Es geht aber nicht nur um Inhalte, es geht um das Design des Algorithmus, das Design der Technologie. Stellen Sie sich die Algorithmen als Meinung im Code vor. Und diese Meinung, die große kodierte Verzerrungen einbringt, muss transparent sein. Und dafür müssen die Technologieunternehmen zur Rechenschaft gezogen werden.
Was oder wer inspiriert eigentlich Sie? Wer sind Ihre Vorbilder?
In erster Linie meine Kolleginnen und Kollegen bei Rappler. Wir werden seit 2016 konstant angegriffen und doch hat es uns stärker gemacht. Es hat uns elektrisiert, denn unsere Mission ist klar. Und dann sind da noch all die anderen Journalistinnen auf der ganzen Welt, die jeden Tag trotz aller Angriffe aufstehen, obwohl sie unzähligen frauenfeindlichen, sexistischen Attacken und geschlechtsspezifischer Desinformation ausgesetzt sind. Diese Frauen und auch LGBTQ-Personen, die sich in einer weitaus schlechteren Situation als ich befinden, stehen weiterhin jeden Tag auf und geben ihr Bestes. Deswegen werde auch ich nicht aufgeben. Ich glaube daran, dass wir, und das habe ich auch in meiner Nobelpreisrede gesagt, eine bessere Welt schaffen können. Und das alles beginnt mit Informationen. Ich bin Journalistin geworden, weil ich daran glaube, dass Information Macht ist und wir unser Informationsökosystem reparieren müssen, damit wir uns mit den wirklichen Problemen unserer Zeit befassen können, allem voran mit dem Klimawandel.
Lassen Sie uns noch kurz darauf zurückkommen, wie Sie aufgewachsen sind. Sie haben, bis Sie 10 Jahre alt waren, in den Philippinen gelebt und sind dann in die USA ausgewandert zu Ihrer Mutter. Wie hat dieses Aufwachsen in 2 Kulturen Ihr Leben geprägt?
I think it's realizing that there isn't only one way of looking at the world. It's realizing that, you know,
ich glaube, ich habe dadurch ein tieferes Verständnis dafür entwickelt, dass es nicht nur eine Perspektive gibt, aus der man auf die Welt blicken kann. Es überrascht mich nicht, dass jemand für den einen ein Terrorist ist, für den anderen aber vielleicht ein Freiheitskämpfer. Wenn man aus mehr als einer Kultur kommt, versteht man eher, dass die Interpretation der Welt um einen herum von Kultur, Kontexten und Emotionen abhängen. Das war also eine großartige Grundlage für den Journalismus. Und mittlerweile arbeite ich seit 37 Jahren in diesem Beruf. Ich bin überzeugt davon, dass heute mehr denn je guter Journalismus gebraucht wird und dass neben der Meinungsfreiheit auch die Freiheit des Zuhörens wichtig ist. Eine Demokratie funktioniert nur dann, wenn Menschen sich nicht nur anschreien, sondern sich auch zuhören, um gemeinsam den richtigen Weg zu finden.
Das Gründungs- und Führungsteam von Rappler.com besteht aus 4 Frauen. Sie nennen sie die Manangs, das ist Tagalog und heißt ältere Schwestern. Welche Rolle spielte es in den Anfangstagen und auch für den späteren Erfolg von Rappler, dass an der Spitze nur Frauen stehen?
I think it was incredible because one of the things that the four of us.
Vor Rappler haben wir alle zuerst gemeinsam als Reporterinnen gearbeitet und dann zusammen die größte Nachrichtenorganisation des Landes gemanagt. Die Frauen waren mein Führungsteam, als ich ABS-CBN geleitet habe. Da haben wir bereits einen Führungsstil definiert, der für die neue Online-Welt notwendig war, wo man ja viel agiler sein muss, wo Arbeitsabläufe nicht immer gleich ablaufen können, weil sie sich ständig verändern. Sie müssen dabei sowohl rational und logisch als auch einfühlsam und emotional sein. Ich glaube, wir haben zwischen uns Vieren eine gute Gewaltenteilung entwickelt. Und jede Krise hat unsere Zusammenarbeit besser gemacht.
You know, inevitably, we were forged in crisis, which made us even better than we were before.